HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 18. bis zum 22. Oktober statt und Ehrengast ist in diesem Jahr Slowenien. Und da sind die Buchfans natürlich schon gespannt, was sie erwartet. Ehrengast Slowenien hat am Donnerstag sein Literatur- und Kulturprogramm zur Messe vorgestellt und unsere Reporterin Hanna Immich macht uns schon mal ein bisschen Vorfreude darauf.
Eins wurde heute klar, die Slowenen haben Humor. Bei der Pressekonferenz in der Evangelischen Akademie in Frankfurt wurde viel gelacht, weil die Kuratorinnen und Kuratoren auf dem Podium Witze gemacht haben und Lust auf das junge, frische Literaturprogramm aus Slowenien. Kuratorin Amalia Maček hat zig verschiedene spannende neue Bücher angekündigt, von neuen jungen Autorinnen und Autoren bis hin zu Klassikern.
Auf jeden Fall soll man Sričko Kosovel kennen. Das ist das Buch, das gerade neu aufgelegt wurde, also Mein Gedicht ist mein Gesicht. Ein sehr junger Dichter, er ist mit 24 gestorben, zu Lebzeiten fast nichts veröffentlicht, aber einen riesen Opus hinterlassen. Und das Wichtigste war, also er lebte am Anfang des 20. Jahrhunderts und verfolgte alle europäischen Strömungen mit. Also er hat Collagen gemacht, dann hat er klassische Naturgedichte über diese schöne Karstgegend an der Grenze zu Italien geschrieben.
Slowenien, früher Teil von Ex-Jugoslawien, ist beeinflusst durch verschiedene kulturelle und sprachliche Strömungen. Das kleine Land mitten im Herzen Europas liegt geografisch zwischen Alpen, Mittelmeer und der pannonischen Tiefebene. An der Kreuzung von vier europäischen Sprachgruppen. Slowenien hat im Verhältnis zu seiner Größe mehr Literatinnen und Literaten als Deutschland und ist vor allem für seine Lyrik und Kurzgeschichten bekannt. Ein Grund, warum es dieses Jahr bei der Buchmesse dabei ist, verrät der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos.
Was uns bewogen hat, Slowenien auch als Ehrengast zu wählen, ist tatsächlich, dass wir gedacht haben, wir müssen das Schlaglicht auf die Lyrik richten. Ja? Und welches Land ist dafür prädestinierter, wo hinter jedem Baum ein Dichter steht? Dass Gedichtbände in Auflagen gedruckt werden, die wir in Deutschland gar nicht erreichen. Bei uns stehen ja immer Politiker auf Denkmälern. In Slowenien stehen Dichter auf diesen Denkmälern.
Kuratorin Amalia Maček erklärt, woran es liegen könnte, dass die Slowenen vor allem Lyrik und Kurzgeschichten schreiben.
Es ist so, dass wir vielleicht kein Land der epischen Erzählung sind oder der langen Romane, sondern vielleicht zusammenhängend, also mit der Größe des Landes, aber auch mit der Geschichte, wo man nicht immer alles frei sagen durfte oder so, neigen wir zum Schweigen, würde ich sagen, also zu knappen literarischen Formen.
Ein großes Thema in vielen Büchern slowenischer Autoren ist nach wie vor die eigene Geschichte.
Da sprechen tatsächlich sehr, sehr viele Romane über Jugoslawien, aber auch zunehmend über die Lage der Zugewanderten aus den anderen ex-jugoslawischen Republiken nach Slowenien.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein umfangreiches kulturelles Begleitprogramm zum Ehrengastland mit Musik, Lesungen, Konzerten und Ausstellungen. Das Frankfurter Filmmuseum zeigt zum Beispiel slowenische Filme, das Struwwelpeter-Museum slowenische Kinderbücher. Es gibt eine lange Nacht der slowenischen Lyrik und in der Jahrhunderthalle spielt die slowenische Rockband Laibach, verknüpft mit literarischen Häppchen. Und wer da noch nicht genug hat, auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober steht auch ein slowenischer Poesieautomat, aus dem man sich Gedichte zum Mitnehmen ziehen kann. Lyrik to go sozusagen.
Slowenien ist Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Hanna Immich hat uns einen Einblick gegeben, was uns programmlich erwartet. Seit 5 Wochen hat es in einigen Regionen Hessens nicht mehr geregnet. Ganz anders war das noch im Frühjahr. Da kam so viel Wasser von oben wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Natur erstrahlte in üppigem Grün. Inzwischen staubt's wieder, sobald ein Traktor über die Felder fährt. Auch der Wald ist knochentrocken. Immer wieder brennen Wiesen und Wälder, so wie beim Großbrand diese Woche am Altkönig im Taunus. HR-Inforeporterin Milena Pieper war für uns im Taunus unterwegs und hat sich ein Bild von der Trockenheit gemacht.
Wenn man die B8 entlangfährt, die sich durch den Taunus schlängelt, merkt man erstmal nichts von der Trockenheit. Links und rechts grüne Bäume. Aber der Schein trügt. Förster Christian Kammergruber ist Revierleiter in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis. Mit seinem grünen Spaten sticht er in den Waldboden.
Es ist schon ziemlich trocken. Es rieselt schon durch die Hände durch. Der Boden klebt nicht zusammen. Also da fehlt schon einiges an Feuchtigkeit. Und hier ist das Problem, hier knallt die Sonne drauf, gerade nachmittags, wenn es heiß ist. Und hier weht auch der Wind sehr viel Feuchtigkeit dann weg.
Noch ist das Gras in diesem Waldabschnitt grün. Das kann sich aber schnell ändern.
Wenn es trocken ist, ist es der perfekte Brandbeschleuniger. Und dann reicht eine weggeschnipste Zigarettenkippe. Dann reicht ein Auto, das sich über das Zeug hinstellt durch den heißen Katalysator. Und dann geht's los.
Ein paar hundert Meter weiter wird der Wald lichter. Wo vor 5 Jahren noch Bäume standen, hat die Dürre der vergangenen Jahre ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn die Böden in diesem Jahr durch viel Regen im Frühjahr in den tieferen Schichten Meerwasserreserven haben, bekommen auch die Landwirtinnen und Landwirte in der Region die Trockenheit zu spüren. Einer von ihnen ist Bernd Bund. Er baut Raps, Erbsen und Getreide an. Vor allem um die Gerste macht er sich Sorgen.
Wenn wir hier durch den Bestand gehen, sehen wir sehr deutlich, dass die Triebe extrem reduziert sind, weil einfach die Pflanze es nicht schafft, 2, 3 Triebe hochzuziehen. Und die Pflanze ist clever, sie reduziert dann auf einen Trieb, um einfach zu überleben. Nur darunter leidet natürlich auch extrem der Ertrag.
Er geht davon aus, bei der Braugerste 30-40% weniger zu ernten als erwartet. Und bewässern sei hier auf 200-400 Metern wie bei den meisten hessischen Betrieben keine Option. Auch weil es technisch aufgrund der Höhe nicht möglich sei. Und?
Viel bedeutender ist, neben dem finanziellen technischen Aufwand, dass auch das Grundwasser nicht so umfänglich zur Verfügung steht, dass man auf eine Bewässerung als Lösung zurückgreifen könnte.
Noch sei die Trockenheit kein akutes hessenweites Problem, sagt der Bauernverband. Doch Bund, der im Vorstand des Kreisbauernverbands Rheingau-Taunus ist, hört auch von Kollegen, dass sie sich Sorgen um die Ernte machen.
Schwierig wird es insbesondere für Kartoffeln, für Zuckerrüben, für den Mais.
Landwirt Bund und Förster Kammergruber in Waldems hoffen auf
Regen, Regen, Regen. Kein Gewitter, weil das fließt ab, sondern richtig schöner Landregen.
Damit die Pflanzen wachsen und sie nachts wieder ruhiger schlafen können.
Tja, es ist staubtrocken, auch bei uns in Hessen. Das hinterlässt Spuren, zum Beispiel im Taunus. Da hat sich Reporterin Milena Pieper ein Bild gemacht und uns darüber berichtet. Im Bundestag ging es am Donnerstag um die Heizung, besser gesagt um das Gebäudeenergiegesetz, und zwar in erster Lesung. Um dieses Gesetz hatte die Ampelkoalition in Berlin ja lange gerungen. Und man möchte es noch vor der Sommerpause verabschieden. Grundsätzlich sollen die meisten Hausbesitzer mehr Zeit bekommen, um auf eine klimafreundliche Heizung umzustellen. Dafür sollen Städte und Gemeinden aber auch sogenannte kommunale Wärmepläne erstellen. Also wie sie die Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Tja, und dann gibt's auch noch das hessische Energiegesetz. Da geht's dann eben um kommunale Wärmepläne. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat sich mal schlau gemacht und mein Kollege Dirk Leukroth hat sie im Gespräch zunächst gefragt, wie geht das jetzt eigentlich alles zusammen?
Naja, es sind kommunale Wärmepläne, die will die Regierung, die Bundesregierung genauso wie auch eben das Energiegesetz in Hessen. Nur das hessische Energiegesetz ist da schon im Grunde einen Schritt weiter, denn ab November dieses Jahr sollen hier die Kommunen schon mit mehr als 20.000 Einwohnern anfangen, diesen kommunalen Wärmeplan zu entwickeln. Also erstmal überprüfen, wie gerade geheizt wird und dann überlegen, was könnte man denn alles klimaneutraler machen. Dieser Plan sollte dann in einer ersten Fassung bis November 2026 fertig sein. Die Bundesregierung will solche kommunalen Wärmepläne schon für Kommunen ab 10.000 Einwohnern, aber dann erst bis Ende 2028. Größere Kommunen müssen also in Hessen im Grunde schneller sein, als das Gebäudeenergiegesetz das vorsieht. Kleinere Kommunen sind dann aber auch später noch dran. Wie gesagt, wichtig sind die Pläne einmal als Bestandsaufnahme. Also, wie wird bisher geheizt? Wie viel Energie wird dabei verbraucht? Und dann natürlich, welche möglichen Wärmequellen gibt es vor Ort? Also Biomasse, Abwärme, Solarthermie, Geothermie oder Fernwärme. Damit kann man dann nach klimafreundlicheren Alternativen suchen.
Jetzt hast du gesagt, wir in Hessen sind quasi Vorreiter. Also hier sollen Städte und Gemeinden schon im November dieses Jahr anfangen, kommunale Wärmepläne zu entwickeln. Das ist bald. Wie sind denn die hessischen Kommunen? Wie weit sind sie damit jetzt?
Naja, für viele ist das, glaube ich, immer noch Neuland, aber du hast das Wort Vorreiter schon verwendet. Es gibt auch tatsächlich unter diesen Vorreitern noch Vorreiter, nämlich beispielsweise Dreieich und Eschwege. Mhm. Die werden sogar vom Land Hessen auch als Piloten gefördert. Dreieich arbeitet mit der Landesenergieagentur Hessen dafür zusammen und mit Schornsteinfegern. Denn die erfassen jetzt die Lage vor Ort, also wie ist der Wärmeverbrauch, welche Heizsysteme gibt es, die Energieträger und auch ist da irgendwo Abwärme, die man für Nachbargebäude nutzen kann. Das wird alles mit den Stadtwerken abgeglichen, um dann nach den passenden Alternativen zu schauen. Eschwege hat sogar schon Eckpläne erstellt, wie man ein neues Wärmenetz schaffen kann. Mit den Stadtwerken zusammen hat die Stadt jetzt einen Studienauftrag gegeben, um zu überprüfen, wie man diese Idee umsetzen könnte. Frankfurt hat schon einen Wärmeplan in Arbeit, ebenso Kassel, und Darmstadt hat einen in Auftrag gegeben. Also für diese kommunalen Wärmepläne braucht es ja Experten. Dafür werden die Aufträge erst ausgeschrieben, dann vergeben, und das braucht alles seine Zeit. Planungen dazu gibt's dann auch schon in Bad Nauheim, in Gießen und Marburg. Und tatsächlich, die Gemeinde Körle im Schwalm-Eder-Kreis, die hat nur 3000 Einwohner, aber damit ist ja nicht gesetzlich verpflichtet, sowas zu tun, aber die hat das auch schon in den Blick genommen.
Sagt hr-info-Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand im Gespräch mit Dirk Leukroth. Es ging um das Thema kommunale Wärmeplanung in Hessen. Alle haben gesagt, das geht doch nicht, das klappt nicht. Aber dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Nach diesem Motto arbeitet eine der wichtigsten Hilfsorganisationen in Frankfurt, Luftfahrt ohne Grenzen. Mit Sitz direkt in der Cargo City am Frankfurter Flughafen. Jetzt wird sie 20 Jahre alt. Reporter Stefan Pomarenke berichtet.
Ein Erdbeben in Haiti, die Flut im Ahrtal, der Krieg in der Ukraine. Luftfahrt ohne Grenzen ist weltweit unterwegs. Mit Trinkwasser, Babynahrung oder Zelten. Frank Franke hat die Organisation 2003 gegründet. Er begleitet die Hilfstransporte rund um den Globus.
Ich empfinde mich überhaupt nicht und meine Mitstreiter hier als Helden, sondern wir gehen einfach dahin, weil wir denken, es muss ja einer tun.
Der Job ist anstrengend. Er geht an die Substanz. Felix Groh organisiert die Einsätze bei Luftfahrt ohne Grenzen.
Dass man dann abends, wenn man dann alleine im Hotelzimmer ist oder wo auch immer auf der Heimreise ist, da sehr stark dran denkt und das einen auch belastet, das ist keine Frage. Aber selbst vor Ort muss man schon professionell arbeiten, weil man will den Menschen vor Ort helfen. Das bringt nichts, wenn man dann selbst in sich zusammenfällt und eben dann seine Hilfe oder seine letztendlich auch seinen Beruf dann nicht mehr ausüben kann.
Es gibt goldene Regeln bei der Luftfahrt ohne Grenzen. Die wichtigste: in der ersten Woche nach einer Katastrophe passiert erstmal gar nichts.
Die ersten Tage einer Katastrophe bedeuten, dass man Leben rettet. Das sind die Menschen, die mit ihren Hunden über die Trümmer schreiten und dort versuchen, Stimmen zu hören. Man durfte ja zum Beispiel in Karamanmaraş als Beispiel oder Hatay in der Türkei nicht sprechen, damit die hören konnten, ob irgendwas unter den Trümmern zu hören ist, ob jemand um Hilfe ruft. Wir würden da höchstens diesen wichtigen Punkt stören.
Erst wenn die Retter fertig sind, läuft die Hilfe an. Der Flughafenbetreiber Fraport oder der Logistiker Schenker sind wichtige Partner im Hintergrund. Seit vielen Jahren ist auch der Mineralwasserhersteller Hassia aus Bad Vilbel dabei. Geschäftsführer Dirk Hinkel.
Wir haben gewisse Wasservorräte immer am Lager. Von daher sind wir sofort handlungsfähig, zur Not auch am Wochenende. Also das machen wir ins Ahrtal, haben wir dann auch lastzugweise Saft zur Verfügung gestellt und haben die über Luftfahrt ohne Grenzen vor Ort hinverbracht.
Die Helfer von Luftfahrt ohne Grenzen fragen immer im Katastrophengebiet nach, was gerade dringend gebraucht wird. Helfen ist anstrengend. Die Hürden in Kriegsgebieten wie im Irak oder in der Ukraine scheinen oft unüberwindbar. Aber aufgeben gibt es nicht. In schwierigen Situationen hält sich Luftfahrt ohne Grenzen an einen Satz von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela.
Alles, hat er gesagt, ist schwierig, bis es getan ist. Sehr simpel und sehr gut.
20 Jahre Luftfahrt ohne Grenzen. Reporter Stefan Pomarenke hat uns die Arbeit dieser Frankfurter Hilfsorganisation näher gebracht. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.